Liebe Gäste, liebe Gemeinde, auch ich wünsche euch ein gesegnetes Jahr 2020. Ich habe mich in den letzten Wochen eigentlich immer wieder gefragt, gerade in den letzten Tagen, warum wir uns immer ein frohes neues Jahr wünschen. Es soll froh sein. Aber ich habe immer gesagt, ich wünsche ein gesegnetes neues Jahr. Das ist doch noch viel, viel mehr, oder? Und die Leute gucken einen an, als wenn sie mit Segen gar nichts mehr anfangen können. Im Geschäft, auf der Straße. Aber eigentlich hat man sich doch früher immer den Segen Gottes gewünscht, oder? Vielleicht nehmen wir das mit ins neue Jahr. Ich wünsche uns wirklich ein gesegnetes neues Jahr. Das Jahr bringt viele Herausforderungen mit sich. Wir haben gerade viele gehört. Das Jahr bringt viele Veränderungen mit sich. Das Jahr bringt viele tolle Momente mit sich. Ich wünsche uns, dass es ein gesegnetes Jahr 2000 wird. 2020. Für uns. Als aber auch als Gemeinde. Es gibt bei mir eine Tradition. Ich weiß nicht, was ihr so für Traditionen habt am Ende eines Jahres. Gibt es bei euch so eine Tradition am Ende eures Jahres? Wie gesagt, bei mir gibt es eine. In den letzten Wochen eines Jahres nehme ich mir immer etwas Zeit, um mir den ein oder anderen Jahresrückblick im Fernsehen anzuschauen. Entweder wenn sie im Fernsehen laufen oder nachher in der Mediathek bei den großen Fernsehsendern. Ein oder zwei Jahresblöcke, das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Reflektieren, staunen, aber auch nach vorne zu blicken, was im letzten Jahr so geschehen ist und wie man es zusammenfassen würde. 2019 war das Jahr der Proteste und der Aufstände. So hieß es zumindest im Jahresrückblick vom ZDF. Und wenn man die Bilder gesehen hat, ja, weltweit gab es viele Proteste und auch Aufstände. Viel Protest wurde artikuliert und auf die Straße getragen. Viele Aufstände gab es. Es stimmt. Rückblickend könnte man vielleicht sagen, dass es 2019 wirklich ein Jahr der Proteste und der Aufstände war. Populismus, Krieg, Umweltkatastrophen, Terror und vieles mehr haben auch wieder das Jahr 2019 geprägt. Und wir sehen es. Es geht über das Jahr 2019 hinweg. Es hat dort keine Grenze gemacht. Ob wir nach Australien schauen bei den Waldbränden, ob wir weiter nach Syrien schauen, in den Mittelmeer hinein oder nach Südamerika, nach Hongkong, auf die Protestwähler in Deutschland. Aber es gab auch viele gute Geschichten zu erzählen im Jahr 2019. Viel Gutes, was passiert ist. Viel Segenreiches. So dürfen wir uns am Anfang eines neuen Jahres fragen, in welchen Händen liegt das Jahr 2020? In welchen Händen liegt unsere Zukunft? Wie sieht überhaupt unsere Zukunft aus, in die wir nun hineinsteuern und gehen? Was wird kommen? Wie reagieren wir als Gesellschaft auf die Herausforderungen unserer Zeit? Ich hoffe, dass wir weiter zusammenrücken und für Werte wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Solidarität und Religionsfreiheit eintreten. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde immer wieder zusammenrücken, gerade wenn wir vor Herausforderungen gestellt werden, wie wir es gerade auch gehört haben. Wo Krankheit liebe Menschen trifft, wo wir Herausforderungen mit Arbeit, mit Wohnraum haben, wo Herausforderungen der Veränderung innerhalb der Gemeinde haben, dass wir zusammenrücken, um weiter nach vorne zu gehen. Dass wir nicht aufgeben, hinwerfen, sondern dass wir den Mut haben, für das, was uns wirklich wichtig ist, für das, was uns bewegt, einzutreten. Doch die Bibel gibt uns noch eine ganz andere Antwort auf diese Frage, in welchen Händen liegt unsere Zukunft? Was kommt eigentlich in Zukunft auf uns zu? Im Psalm 31, Vers 16 heißt es, meine Zukunft liegt in deinen Händen. Meine Zukunft liegt in deinen Händen. Können wir das auch so als Bekenntnis ausdrücken? Meine Zukunft liegt in deinen Händen, was auch immer geschehen mag 2020. Könnte das dein Bekenntnis in dieser ersten Januarwoche im neuen Jahr auch sein? Schauen wir einmal zurück. wie das Volk Israel mit dieser Frage umgegangen ist. Denn schon damals wurde diese Frage gestellt. Schon damals waren die Menschen bewegt, was wird eigentlich die Zukunft bringen? Wohin steuern wir eigentlich? Was wird eigentlich auf uns zukommen? Vor etwa 2600 Jahren ging es dem Volk Israel, schlechter als uns heute. Auch sie stellten in dieser Zeit, als sie da nämlich in der babylonischen Gefangenschaft saßen, die Frage, in welchen Händen liegt eigentlich unsere Zukunft? Welche Perspektive haben wir eigentlich? Wo war eigentlich dieser allmächtige Gott Israels, von dem sie immer hören durften bei den Propheten und den Vätern? Wo war er? Wo war der Gott Israels, der sie aus Ägypten geführt hat? Wo war der Gott Israel, der sie in das gelobte Land geführt hat? Wo war der Gott Israels, wo sie nun in der Gefangenschaft in Babylon saßen, wo Jerusalem zerstört war, der Tempel nicht mehr existierte? Wie sollte die Zukunft aussehen? Welche Perspektive hatten sie? Sie wurden damals von den Mächtigen der damaligen Zeit unterdrückt. Sie trieben ihren Spott mit ihnen. Man war den Mächtigen damals als Volk Israel ausgeliefert und man wusste nie, was so das Recht und die Ordnung morgen oder übermorgen noch waren. Im Vergleich zu dieser Zeit Israels leben wir heute wirklich in einem Land, in dem Milch und Honig fließt, wo wir gewisse Sicherheit haben. Israel fragt sich, wo ist Gott? Gab es vielleicht andere Götter? Gab es vielleicht einen anderen Gott, der größer war als ihr Gott und ihren Gott im Himmel verdrängt hatte? Ist vielleicht diesem Gott der Israeliten die Welt, sein Volk aus den Händen entglitten? An wen sollten sie sich wenden? Und so auch fragten auch sie, was wird die Zukunft bringen? Wohin wird es gehen? Und so schleicht sich in das Volk Israel der Gedanke ein, wenn unser Gott nicht mehr dieser allmächtige Gott ist, der uns hier aus der Gefangenschaft herausführt, dann wollen wir lieber mal auch anderen Göttern dienen. Eventuell sind die babylonischen Götter ja nicht ganz so falsch. Lass uns mal absichern in alle Richtungen. Alle Götter, die irgendwo bekannt sind, denen dienen wir ein bisschen und die versuchen wir gut zu stimmen. Und dann werden wir wieder in eine goldene Zukunft steuern. Man kann ja nie so genau wissen. Den wahren Gott anzubeten, rückte dabei immer mehr für das Volk Israel in den Hintergrund. Genau zu dieser Zeit spricht Gott mahnende Worte durch Jesaja. Worte, die auch heute noch für uns eine Mahnung und eine Antwort auf die Fragen unserer Tage sein können. Lass uns einmal Jesaja 44 aufschlagen. Jesaja 44, die Verse 6 bis 9. Jesaja 44, die Verse 6 bis 9. Da heißt es: So spricht der Herr, Israels König und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt keinen anderen Gott. Wer prophezeit, so wie ich? Wer soll es sagen, es verkündigen und mir den Beweis dafür von Anbeginn der Menschheit bringen? Wer kann vorhersagen, was in ferner Zukunft kommt oder was kurz bevorsteht? Sie mögen es mir sagen. Erschreckt nicht. Fürchtet euch nicht. Hab ich es euch nicht vor langer Zeit gesagt und euch verkündigt? Und seid nicht ihr meine Zeugen dafür? Es gibt außer mir keinen Gott, von dem ein anderer Fels weiß ich nicht. Wie töricht sind die, die sich selbst Götter machen. Zwar sehen sie sich nach ihnen, doch sie nützen ihnen nichts. Diejenigen, die sich zu ihnen bekennen, sehen und verstehen nicht und werden deshalb beschämt werden. Ein interessanter Text. In Vers 6 hieß es: Ich bin der Erste und der Letzte. Wie ein Fels steht hier Jesajas Wort. Gott ist der Erste und der Letzte, er ist der Einzige. Einen anderen Beginn und ein anderes Ende gibt es nicht. Auch nicht wenn es oft so scheint. Gott hat den Anfang mit dieser Welt gemacht und wird auch das Letzte in dieser Welt sein. Er ist Schöpfer und er ist Vollender dieser Welt. Für Jesaja steht fest, dass es keinen Zufälle im Ablauf der Weltgeschichte gibt. Gott ist es, der die Zukunft gestaltet und alleine weiß, was in Kürze oder auch in längerer Zeit letztendlich geschehen wird. Er ist der Erste und der Letzte. In Vers 7 hieß es, wer prophezeit so wie ich, der soll es sagen, es verkünden und mir den Beweis dafür von Anbeginn der Menschheit bringen. Wer kann vorhersagen, was in ferner Zukunft kommt oder was kurz bevorsteht? Sie mögen es mir sagen. Wer kann das? Die Zukunftsprognosen für dieses Jahr stellen oder für dieses Jahrzehnt mit viel Weisheit, mit vielen Statistiken und am Ende kam es dann doch anders? Wie oft haben diese Menschen sich schon geirrt? Wer hätte den Mauerfall vorhergesehen damals? Keiner. Keiner konnte das vorhersehen. Viele Sachen konnten nicht vorhergesehen werden. Keiner kann wirklich die Zukunft vorhersagen. Das weiß Jesaja. Nur Gott. Nur Gott weiß in seiner Allmacht, was kommen wird. Gott ist es, der unsere Zukunft kennt und auch bestimmt. Kein Mensch kann genaue Vorhersagen treffen als Gott alleine. Und doch schenkt er uns immer wieder auch einen kleinen Einblick. Einen kleinen Einblick in die Zukunft, die auf uns zukommt. Zum Beispiel durch Jesaja eben. Oder durch den Propheten Daniel. Oder das Buch der Offenbarung. Wir können erahnen, was vor der Menschheit liegt. Aber in letzter Tiefe bleibt es Gottes Ratschluss, was wann wie passieren mag. Wir wissen, dass der Ton und der Eisen der Füße im Daniel-Standbild nicht zusammenhalten. Und ich glaube, auch dies spüren wir in unseren heutigen Tagen immer mehr. Dass Ton und Eisen in diesem Weltbild bei Daniel 2, nicht zusammenhält. Und wie Gesellschaften und ganze Kontinente auseinanderbrechen. Die Geschicke und die Geschichte und die Zukunft der Welt liegt aber nicht in den Händen von Politikern oder sogar vielleicht Gottes Gegenspieler, sondern sie liegt in Gottes Hand. Er gestaltet die Zukunft. Er gestaltet sie. Die Gewissheit darf uns beruhigen. Wenn uns vor allem die Frage quält, in welchen Händen liegt meine, in welchen Händen liegt unsere Zukunft? Auch wenn unsere Zukunft uns nicht minutiös bekannt ist, so dürfen wir uns sicher sein, dass Gott seine Verheißung wahrmachen wird und wiederkommt. Der Stein im Daniel-Standbild aus Daniel 2, dass das Bild dort zerstört, ist Gottes Reich. Und es zeigt uns, dass am Ende Gott alles gut machen wird. Denn nicht wir Menschen werden ein Reich aufbauen. Nicht der Tod wird das letzte Wort in unserem Leben haben, in dieser Welt, sondern Gott wird das letzte Wort haben. Er wird ein Ende setzen und damit nicht nur ein Ende, sondern gleichzeitig einen Neuanfang schaffen. Ein Neuanfang zu schaffen für jeden, der seinen Sohn angenommen hat. Damit wissen wir, in welchen Händen unsere Zukunft liegt, nämlich in der Hand Gottes. Nicht mit einem Ende, wo alles aus ist, sondern mit einem Anfang. Wie gut ist es zu wissen, dass wir auf ihn vertrauen dürfen und nicht auf Menschen oder vielleicht auf Meinungsmacher oder auf andere Götter. Jesaja sagt uns dazu eben in Vers 9, wie töricht sind die, die sich selbst Götter machen. Zwar sehnen sie sich nach ihnen, doch sie nützen ihnen nichts. Diejenigen, die sich zu ihnen bekennen, sehen und verstehen nichts und werden deshalb beschämt werden. Bei all unseren Fragen und Ereignissen des Weltgeschehens werden wir nicht so töricht wie die Israeliten. die anfingen, die heidnischen Götter anzubeten, um sich in alle Richtungen letztendlich abzusichern. Die falsche Anbetung Gottes hat dem Volk Israel letztendlich immer wieder, und das sehen wir, wenn wir das Alte Testament lesen, nur Leid, Krieg und Verbannung gebracht. Töricht, sinnlos werden all jene genannt, die die falschen Götzen anbeten. Am Ende werden sie beschämt letztendlich dastehen. Denn alleine den Gott Israels galt und gilt die Anbetung. Jesaja warnt uns eindringlich. Jesaja warnt seine Zeitgenossen und uns heute davor, eigene Götzen zu gestalten, zu schaffen und sie anzubeten. Und in diesem Abschnitt tut er das direkt dreimal. In Vers 6, eben, ich bin der Einzige, außer mir gibt es keinen anderen Gott. In Vers 7, es gibt außer mir keinen anderen Gott, von einem anderen Fels weiß ich nichts. Und der Fels weist uns hier ja ins Neue Testament, auf dessen Grund die Gemeinde und wir gebaut sind, Jesus Christus. Vers 9, wie töricht sind die, die sich selbst Götzen machen. Diejenigen werden deshalb beschämt werden. Gott erhebt hier gleich zweimal einen einzigartigen Anspruch, dass alleine er der einzigste Gott ist. Gott erhebt hier den Anspruch, der einzigste zu sein, dem Ehre gebührt, dem Anbetung gebührt. Dies wird dann in der dreifachen Engelsbotschaft in Offenbarung 14 noch einmal auch aufgegriffen. Und so finden wir diesen Gedanken eben auch im Neuen Testament wieder. Dort heißt es, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Betet den an, der alles gemacht hat. Johannes greift hier Jesaja auf. In diesem Punkt dürfen wir und sollten wir nicht wanken und auch nicht weichen. Denn Gott lässt hier keinen Spielraum zu. Er alleine ist der Einzige, dem Ehre gebührt. Alle anderen werden beschämt. Oder einmal anders übersetzt, eines Tages kleinlaut, peinlich berührt oder betreten, dies auch zugeben müssen. Aber dann ist es zu spät. In diesem Punkt mag dieser Gott der Bibel, an den wir glauben, intolerant sein. Dies hebt aber nicht seine Toleranz zur Freiheit des Menschen auf, muss man sagen. Er lässt jedem die freie Wahl, wem man nachfolgen, wem man anbeten möchte. Und auch das sollte ein Vorbild für uns sein. Auch wir sollten diese Toleranz mitbringen. Gleichzeitig aber nicht unseren eigenen Glauben und die Anbetung dieses Gottes in Frage stellen. Er möchte, dass wir uns für ihn entscheiden und dass man das mit einem freien, mit einem guten Herzen und Gewissen tut. Man kann nicht zwei Herren dienen, so wie das Volk Israels zu der Zeit Jesajas scheinbar praktiziert hat. Man kann nicht verschiedenen Göttern dienen, sondern es geht darum, ganz oder gar nicht diesem Gott der Bibel, unserem Schöpfergott, zu dienen. Gott spricht, es gibt keinen außer mir, dem die Ehre zu erweisen ist. Darum geht es Jesaja und darum sollte es uns auch in diesem neuen Jahr 2020 uns ganz persönlich und auch als Gemeinde gehen. Dann brauchen wir auch nicht über unsere Zukunft nachdenken. Dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, so wie es eben gerade auch in Vers 8 steht. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Wir brauchen uns nicht erschrecken, wenn wir dann einen Jahresrückblick anschauen, in dem wir so viel Leid, so viel Katastrophen vielleicht vor Augen geführt werden. Denn alles ist in Gottes Wort vorhergesagt. Und wir wissen, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, was unsere Zukunft angeht, denn sie liegt in Gottes Händen. Und damit liegst du in Gottes Händen. Und so wünsche ich uns, dass wenn wir Unfrieden empfinden, weil wir uns fragen, wohin geht diese Welt? Wohin geht mein Leben? Und der Unfriede ist oft ja berechtigt. Gerade wenn wir, wie wir es gerade gehört haben, in Krankheit sind, wie bei Christine oder bei anderen Herausforderungen stehen, dann fühlen wir diesen Unfrieden und er ist da. Aber wir brauchen nicht dran verzweifeln, denn wir wissen, es wird ein gutes Ende geben. Und ich wünsche mir, dass wir dann das erfahren, dass wir Frieden in Christus finden, wie es uns Johannes uns schreibt. im 16. Kapitel, Vers 33, dass ihr in mir Frieden habt. Dass wenn wir vor der Herausforderung dieses Jahres stehen, dass dort, wo wir Unfrieden selber empfinden, wir spüren, wir bekommen diesen Frieden Gottes, diesen Frieden in Jesus Christus geschenkt. Ich glaube, das ist oft viel wichtiger, als dass sofort alles Gott durch ein Wunder wieder gut macht. Gottes Frieden zu bekommen und mit ihm durchzuhalten bei den Herausforderungen. Mit ihm an den Herausforderungen auch zu wachsen. Ich wünsche mir, dass wir wie Hiob dahin kommen in diesem Jahr und sagen können, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken. Danach sehnt sich alles in mir. Hiob, Kapitel 19, können wir diese Worte lesen. Ich wünsche mir, dass wir da immer mehr in diesem Jahr hinkommen. Was für ein Bekenntnis, was Hiob hier spricht. Was für eine Heilsgewissheit, die Hiob hier ausdrückt, die er selbst in der tiefsten Not, die er erleiden muss, für sich gefunden hat. Möge dies ein Vorbild für uns sein, bei all dem, was in dem Jahr 2020 auf uns zukommen mag und was es mit sich bringt. Egal was kommt, unsere Zukunft liegt in seinen Händen, denn ich weiß, mein Erlöser lebt und ich werde ihn eines Tages sehen. Möge das unsere Stärke und unsere Kraftquelle für das Jahr 2020 sein. Gottes Segen wünsche ich euch dabei. Amen. Thank you.